ISIS Ains US Indonesia Society oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 18. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunursia, Sri Unun, Puji Astuti und Handaru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Minister Luhut besucht Indien. Die Hilfe von anderen Ländern ist nötig, um den Terrorismus zu bekämpfen. Indonesien won dem OIC Sondertreffen in Istanbul der Türkei bei. Indonesische Botschaft in Malaysia wird die Wahlen am 14. April 2019 durchführen. Indonesischer Botschafter in China lädt chinesische Unternehmer ein, ihr Geschäft in Indonesien zu erweitern. Reisehinweise aus 14 Ländern bringen noch keinen Einfluss auf den Tourismus Indonesiens. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan, macht zurzeit einen Staatsbesuch in Indien, um die bilaterale Zusammenarbeit beider Länder zu stärken. Die beiden Länder stimmen darin überein, im Maritimsektor zusammenzuarbeiten. In seiner schriftlichen Erklärung am Freitag, den 18. Mai 2018, sagte Minister Luhut, dass die indische Regierung die Absicht habe, in Sabang auf der Insel W in der Provinz Aceh ein Krankenhaus und einen Hafen zu bauen. Die Insel W liegt nicht so entfernt von den indischen Inseln Andaman und Nikobar. Ihm zufolge werde die Zusammenarbeit beider Länder positive Auswirkungen für die Sicherheitsstabilität im Indischen Ozean und im Pazifik bringen. Durch eine starke Zusammenarbeit können wir die Stabilität und den Weltfrieden erreichen, sagte Luhut weiter. Es gäbe viele Investitionsmöglichkeiten, die wir entwickeln können. Es seien unter anderem die Flugzeugindustrie, die unbemannte Luftfahrzeugindustrie, Ölpalmen, Medikamente, Training der Arbeitskräfte, Maritim, die Weiterverarbeitung der Plastikabfälle zur Energieherstellung, Flussreinigung und Biodieseltechnologie, sagte Minister Luhut weiter. Er ist der Meinung, dass die indische Technologie sehr hervorragend sei, dass sie erreichbar und funktionell sei, sowie dem indonesischen Bedarf entspreche. Die indonesische Regierung sollte mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um den Terrorismus zu bekämpfen. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto betonte am Donnerstag, den 17. Mai 2018 in Jakarta, dass der Terrorismus der Feind der Welt sei. Ihm zufolge müsse der Terrorismus durch die Zusammenarbeit mit anderen Ländern bekämpft werden, da das Terroristennetz weltweit sich verbreite. In einigen letzten Monaten wohnte Minister Wiranto einigen bilateralen und multilateralen Treffen in Australien, Russland, Indien und China bei, damit sie miteinander helfen können, um den Terrorismus zu bekämpfen. Minister Wiranto behauptete, dass die anderen Länder für seine Meinung seien und seinen Vorschlag begrüßen, um eine unbegrenzte Koordination zur Bekämpfung des Terrorismus zu bilden. Die indonesische Regierung won am 18. Mai 2018 dem Sondertreffen der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit OIC in Istanbul, der Türkei, bei. Der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir sagte am 16. Mai 2018 in Jakarta, dass Indonesien bei diesem Sondertreffen vom Vizepräsidenten Yusuf Kalla vertrete. Nach der Meldung der Republika Online sagte A.M. Fahir im Komplex des Präsidentenpalastes Merdeka Palas in Jakarta, dass dieses OIC-Sondertreffen über die neueste Entwicklung in Palästina diskutiere. Er erklärte weiter, Indonesien werde bei diesem Treffen die verantwortlichen Seiten, nämlich den UN-Sicherheitsrat, darauf drängen, wirkliche Maßnahmen zur Lösung der palästinensischen Fragen zu ergreifen. Der Ausschuss der Auslandswahlen in Kuala Lumpur, Malaysia, benannt die Durchführung der Wahlen Indonesiens 2019 im Arbeitsgebiet der indonesischen Botschaft in Kuala Lumpur am 14. April 2019. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der Ausschussleiter der Auslandswahlen in Kuala Lumpur, Agung Cahya Sumirat, dies am Mittwoch, den 16. Mai 2018. Die Wahlen 2019 würden entscheidend sein, da die Präsidentschaftswahlen und die Legislativwahlen einig würden, erklärte Agung Cahya Sumirat weiter. Laut ihm brauche man die Unterstützung des Ausschusses der Wahlkontrolle, um den Tag der Wahlen festzulegen. Der indonesische Botschafter in China, Jauhari Oratmangun, lädt die chinesischen Unternehmer ein, ihr Geschäft in Indonesien zu entwickeln. Bei dem Treffen mit den chinesischen Unternehmern erklärte Jauhari Oratmangun am Donnerstag, den 17. Mai 2018 in Beijing, dass das indonesische Wirtschaftswachstum stabil und seit dem Jahr 2014 immer stärker sei. Im Jahr 2017 ist die indonesische Wirtschaft auf 5,07% aufgewachsen. Das indonesische Bruttoinlandsprodukt erreichte im Jahr 2017 mehr als 1 Trillion US-Dollar, das von Konsum und den Investitionen unterstützt wurde. Die Investition ist einer der Hauptpfeiler. Die indonesische Regierung hofft, dass die Privatinvestition 260,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Etwa 53,3% dieser Investition stammen von dem Infrastruktursektor ab. Jauhari Oratmangun sagte weiter, dass China als strategischer Partner Indonesiens eine der Investitionsquellen sei. Vom 2015 bis 2017 erreichte der chinesische Investitionswert in Indonesien 6,65 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2017 betrugen die chinesischen Investitionen in Indonesien 3,3 Milliarden US-Dollar. Diese Summe ist fünfmal größer als die chinesischen Investitionen in Indonesien im Jahre 2015. Die beiden Seiten stimmten auch darin überein, jedes Jahr mindestens 500.000 Tonnen Ölpalmen nach China zu exportieren. China öffnet auch den Exportmarkt für die indonesischen Tropenfrüchte und die Mauerschwalbennester. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya bestätigt, dass der indonesische Tourismus noch keinen Einfluss von Reisehinweisen nach Indonesien aus 14 Ländern bekomme. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Minister Arief Yahya am Mittwoch, den 16. Mai 2018, im Komplex des Präsidentenpalastes Merdeka in Jakarta, dass das Tourismusministerium diesen Einfluss immer kontrolle. Diese 14 Länder, die Reisehinweise verkündet hätten, seien unter anderem Großbritannien, die USA, Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Polen, Irland, Frankreich, die Schweiz, die Philippinen und Brasilien. Inzwischen sagte der Vizeaußenminister A.M. Fahir, dass das indonesische Außenministerium die neuesten Informationen in Indonesien über die Vertretungen im Ausland gebe. Laut A.M. Fahir garantiere die Regierung auch die Sicherheit der Durchführung internationaler Aktivitäten, die in Indonesien stattfinden sollten. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.685,79 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.979,39 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.006 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema, damit das Treffen zwischen Kim Jong-un und Trump nicht abgesagt wird, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Welt wartet sehr auf die Durchführung des Treffens zwischen dem UN-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatsoberhäupter Kim Jong-un, das planmäßig am 12. Juni 2018 stattfinden wird. Aber inmitten der Wartezeit der Realisierung des historischen Treffens hat aber Pyongyang am Dienstag, den 15. Mai der lokalen Zeit, plötzlich bedroht, das Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump abzusagen. Der nordkoreanische Vizeaußenminister Kim Kyu-gwan sagte dazu, sein Land sei nicht daran interessiert mehr, mit den USA zu verhandeln. Nordkorea wird seine Anwesenheit bei der Gipfeltreffen am 12. Juni wieder erwägen. Der Grund dafür sei, denn die USA haben Pyongyang angesichts des Gipfeltreffens mit ihren albernen Aussagen provoziert. Der konservative Politiker John Bolton übermittelte in der letzten Woche die alberne Aussage, die den Ärger Nordkoreas verursacht hat. Er sagte, dass Nordkorea das Modell der Nuklear Waffenabrüstung von Libyen befolgen könne. Und zwar, Nordkorea soll zuerst alle Waffenprogramme stoppen und dann kann das Land eine Wirtschaftshilfe bekommen. Ein anderer Anlass, warum Pyongyang keine Lust mehr mit dem Treffen am 12. Juni hat, sei die US-Forderung über Denuklearisierung. Die USA fordern einseitig Nordkorea, sein Nuklearwaffensprogramm zu stoppen, damit das Treffen am 12. Juni zwischen Kim Jong-un und Donald Trump realisiert werden kann. Die Vereinbarung über dieses Treffen ist ein großer Durchbruch, der mit dem Treffen von zwei koreanischen Staatsoberhäuptern und zwar Kim Jong-un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in in Panmunjom
am 27. April 2018 begonnen wurde. Bei diesem Treffen brachte Nordkorea seine Verpflichtung zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck. Obwohl Nordkorea dies ausgesagt hat, bedeutet dies aber nie, dass die Schritte zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel reibungslos verlaufen werden. Man soll verstehen, dass Nordkorea schon viel Zeit und viel Kosten jahrelang ausgegeben habe, um sein Nuklearwaffensystem aufzubauen. Allerdings dazu seine Existenz als ein Staat zu zeigen, sodass die Forderung zur Denuklearisierung sehr schwierig für Nordkorea sei. Da China die wichtige Bedeutung der Nuklearwaffen für Nordkorea verstanden hat, hat der chinesische Außenminister Wang Yi seit Anfang ermahnt, dass es unmöglich sei, dass das Gespräch über Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel reibungslos laufen werde. Die USA und ihre Alliierte sollen Geduld haben und sich vorsichtig verhalten, um eine Maßnahme zu ergreifen, einschließlich eine Aussage auszurichten, die eine Tendenz hat, die vorher gebaute Verpflichtung verletzen kann. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Bei diesem Programm berichten wir die historischen Ereignisse am 18. Mai wie folgt. Beim Ausbruch des Mount St. Helens im Bundesstaat Washington in den USA rutscht der nördliche Gipfel des Vulkans ab, wodurch ein pyroklastischer Strom freigesetzt wird, der 57 Menschen tötet, unter ihnen der Vulkanologe David A. Johnston. Der Mount St. Helens ist ein aktiver Vulkan im Skamania Country im Süden des US-Bundesstaates Washington mit einer Höhe von 2549 Meter. Er gehört zur Cascadenkette, einem vulkanischen Gebirgszug, der sich entlang der Westküste Nordamerikas erstreckt und einen Teil des pazifischen Feuerrings darstellt. Der Mount St. Helens weist, wie alle Vulkane des pazifischen Feuerrings, eine besonders große Explosionsenergie auf. Man rechnet seine Ausbrüche zu den Plinianischen Eruptionen. Der Ausbruch des Mount St. Helens vom 18. Mai 1980 ist der bis heute am besten beobachtete und untersuchte Plinianischen Ausbruch. Seit 1982 sind der Vulkan und sein durch den Ausbruch verwüstetes und sich langsam regenerierendes Umfeld als Naturschutzgebiet von Typ eines Nationalmonuments ausgewiesen. Das Gebiet wird vom United States Forest Service verwaltet. Indien führt unter dem Decknamen Operation Smiling Buddha seinen ersten unterindischen Atombombenversuch durch. Es wird sechste Atommacht. Operation Smiling Buddha war der Codename für den Test einer indischen Atombombe. Die Bombe hatte eine Sprengkraft von etwa 8 Kilotonnen TNT Äquivalente und wurde am 18. Mai 1974 in einer Tiefe von 107 Meter auf dem Armeegelände bei Pokhran in der Wüste Thar zu Testzwecken gezündet. Bis zur Operation Sakti im Jahr 1998 führte Indien keine weiteren Tests mit atomaren Sprengkörpern durch. Pakistan sah den Test als nicht friedlich an und sagte Gespräche für den 10. Juni über die politische Normalisierung ab. Premier Zulfikar Ali Bhutto sagte im Juni 1974, dass er weder indische Erspressung noch Hegemonie dulden werde. Pakistans führender Nuklearphysiker Pervez Hoodbhoy sagte 2011, dass der indische Test die Entwicklung der pakistanischen Atombombe beschleunigt habe. Der Gwangju-Aufstand in der südkoreanischen Stadt Gwangju im Mai 1980 in Südkorea, 18. Mai Gwangju-Demokratiebewegung genannt, entstand aus einer eskalierenden studentischen Demonstration, die sich gegen die herrschende Militärdiktatur und das verhängte Kriegsrecht richtete und gleichzeitig der Forderung Nachdruck verleihen sollte, Kim Dae-jung, einen Oppositionspolitiker, anerkannten Führer der Demokratiebewegung und späteren Präsidenten der Republik Südkorea, wieder freizulassen. Die anfangs friedliche Demonstration, durchgeführt am 18. Mai, wurde vom Militär mit dem Einsatz von brutaler Gewalt beendet. Der anschließende Aufstand von Studenten, Arbeitern und einfachen Bürgern gegen das Militär, der an verschiedenen Tagen bis zu 200.000 Menschen mobilisierte, wurde am 20. und 21. Mai mit einem Gemetzel an der Bevölkerung beantwortet und am 27. Mai mit einem Massaker an den verbliebenen Demonstranten niedergeschlagen. Seither gilt der Gwangju-Aufstand als Symbol für die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Südkorea der 1980er Jahre. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien exportiert verschiedene Waren in einige Länder. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Dienstag, den 15. Mai 2018, den Export verschiedener Produkte in die USA mit dem großen Schiff mit der Kapazität von 10.000 Teus oder 20 Fuß Äquivalenteinheit. Diese Produkte umfassen Textil, Kleidung, Elektronik und Schuhen. Laut Präsident Joko Widodo sei der Export mit großem Schiff der indonesische Moment, um der Welt die nationale entwickelte Wirtschaft zu zeigen. Der Präsident sagte am 15. Mai im Containerterminal des Hafens Tanjung Priok in Nordjakarta, dass Indonesien sich weiter darum bemühe, der Welt die gut entwickelte Wirtschaft Indonesiens zu zeigen. Joko Widodo fuhr fort, dass der Export in die USA bezeichne, dass Indonesien eine strategische Rolle in der Geowirtschaft in Indo-Pazifik spiele. Als das größte Land im südostasiatischen Gebiet bemüht sich Indonesien weiter darum, das indopazifische Gebiet als Hauptquelle des Wirtschaftswachstums zu machen. Der Präsident erklärte weiter, dass Indonesien als Handels- und Industriezentrum der Welt sei. Laut Joko Widodo werde der Export mit diesem großen Schiff das Geld bis 300 US-Dollar pro Container sparen. Bei der Einweihung des Exportes mit dem Schiff mit 95.263 Tonnen groß und 300 Meter lang in die USA waren auch unter anderem der Industrieminister Erlangga Hartarto, der Handelsminister Enggar Tias Tolukita, die Ministerin für Staatsbetriebe Rini Sumarno, der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens Container Maritime Activities Farid Pelbau ab anwesend. Inzwischen sagte der Industrieminister Erlangga Hartarto nach der Einweihung dieses Exportes, dass er nach diesem Export auch den direkten Export vom Hafen Tanjung Priok Jakarta zum Hafen Rotterdam in den Niederlanden anstrebe. Der Minister fuhr fort, dass das Exporttor Indonesiens in die USA in Los Angeles sei, während der Exporttor Indonesiens in Europa in Rotterdam sei. Die Verschiffung direkt aus Jakarta werde die Kosten vermindern und den Preis konkurrenzfähig machen. Im Zufolge werde Indonesien unter anderem Rohpalmöl und seine Nebenprodukte nach Europa exportieren. Dies sei von der Entwicklung dieser Produkte selbst abhängig. Andererseits seien andere Produkte wie unter anderem Textil, Kleidung und Schuhen nach als herausragende Produkte. Für Schuhen belege Indonesien den 6. Platz auf der Welt. Dadurch habe Indonesien das Potenzial dafür groß, um sie nach Europa exportiert zu werden. Das war das Programm Unser Indonesien.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians im program Unde Bares Indonesian Canon.
Hörerinnen und Hörer der Stimulations, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Papua zu reisen, um den Wasserfall Kitikiti zu besuchen. So bleiben Sie bei uns, der Stimulations, im RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, der Wasserfall Kitikiti ist eines der Touristenziele in der Gegend Fakfak, in der Provinz West-Papua, Ostindonesien. Er hat einen einzigartigen Namen und ist von besonderer Außergewöhnlichkeit. Normalerweise liegen die Gewässer, die durch Vulkane verursacht sind, in den Kratern unten, so wie zum Beispiel der Tongkat in Medan, Nord-Sumatra. In der Gegend Fakfak in der Provinz West-Papua werden Sie einen Wasserfall, der direkt ins Meer fließt, finden. Diese Wasserfall erinnert ein bisschen dem an der Küste Jargon in Yogyakarta. Liebe Zuhörer, im Gebiet des Wasserfalls Kitikiti können Sie zwei einerseits eine ruhige Küste und aber auch einen wasserfallähnlichen Wall sehen. Im Umkreis dieser Region dehnt sich das Panorama des Gebirges, des Regenwaldes und der Küste mit blauem und klarem Wasser aus. Wenn das Wasser nicht hoch ist, sehen Sie eine Küste. Im Gegensatz dazu, wenn das Wasser hoch bei Flut ist, sieht man einen Wasserfall von einem Wall herunterfließen. Deshalb sollten Sie so gut wie möglich Ihre Zeit festlegen, um diesen Wasserfall zu besuchen, um bei der sich verändernden Landschaften zu sehen. Der Wasserfall Kitikiti hat eine sehr schöne Unterwasserwelt. Die Nuance des heterogenen Waldes wird auch Ihre Augen während der Fahrt mit dem Schnellboot oder Longboot verwöhnen. Um diesen Wasserfall aus dem Hafen Phak Phak zu erreichen, sollten Sie mit einem Schnellboot fahren. Dafür brauchen Sie 3 bis 4 Stunden. Die Mietgebühr für das Boot ist ein bisschen teuer. Sie müssen dafür 350.000 Rupiah oder 25 US-Dollar bezahlen. Diese Mietgebühr entspricht aber der angebotenen Natursensation. Die einheimischen und ausländischen Touristen, die zum Hobby Angeln haben, sollten unbedingt den Wasserfall Kitikiti besuchen. Sie sollten aber die dortige Sauberkeit beibehalten und die Umwelt nicht zerstören, damit die Natur immer schön ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Wasserfall Kitikiti in Papua.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Nun laden wir Sie dazu ein, die Bedeutung des Ulos-Tuches aus Nord-Sumatra kennenzulernen. Sie können unsere Sendung im Radio auf der Frequenz 9525 kHz oder als Livestream voinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das traditionelle Tuch Ulos ist einer der typischen indonesischen Kleidungen. Es wird seit Generationen von dem batakischen Volksstamm in Nord-Sumatra weiter vererbt. Nach Glauben des batakischen Volksstamms gibt es 3 Wärmequellen, und zwar die Sonne, das Feuer und das Udas Ulostu. Die meisten Badagger leben auf dem Hügeln mit kühler Atmosphäre. Das Ulostu spielt eine wichtige Rolle im Leben des badagischen Volksstamms. Die Badagger tragen das Ulostu nicht nur im Alltagsleben, sondern auch bei traditionellen Volkstraditionen wie Hochzeiten, Geburten und Todeszeremonien. Das Tuch ist von Besonderheit im badagischen Volksstamm. Es ist kein Wunder, dass in der Vergangenheit normalerweise das Ulostu aus Gold und Silber von Familien des badagischen Königreiches getragen wurde. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt einige Events, die nicht legal sind, wenn man kein Ulostuch dabei trägt. Das Tuch besteht aus 17 Arten. Jede hat eine eigene Bedeutung und Funktion. Nachdem der Badagger Vorfahren ist eines der Elemente, das Leben den Menschen gibt, die Wärme. Das liegt darin, dass die Badagger in der Hochebene mit kühler Temperatur wohnen. Es gibt einige Ulos-Arten, die normalerweise vom badagischen Volksstamm bei der Hochzeit oder bei der Todeszeremonie getragen werden. Das Ulos Antakantak wird als ein langes Schultertuch der alten Leute für einen Kondolenzbesuch getragen. Diese Ulos-Art wird auch als langes Tuch an der Teile für die Tanzvorführung Manortor getragen. Ulos-Hela-Hotang wird den Brautpaaren bei der Zeremonie gegeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Übergabe von Ulos Hela bedeutet, die Eltern der Braut haben zugestimmt, dass ihre Tochter von einem Mann geehelicht werde. Der Mann wird Hela oder Schwiegersohn genannt. Diese Ulos Übergabe wird gleichzeitig mit der Übergabe des Mandar Hela oder Sarongs des Schwiegersohns begleitet. Dies zeigt, dass der Mann sich nicht mehr wie ein lediger Mann verhalten darf, aber er muss sich wie die Eltern verhalten. Der Sarung wird dann getragen und für traditionelle Volkszeremonien und Feste mitgebracht. Ulos Pinuncaan wird in verschiedenen Volksfesten von den Brauchtumskönigen getragen. Die Bewohner können das Ulos Pinuncaan tragen, solange sie einige Regeln befolgen. Zum Beispiel wird das Ulostuch nur vom Gastgeber Suhut Sihabolonan oder Asuhuton getragen. Ulos Pasamot wird bei der Hochzeit von den Eltern der Braut namens Hula Hula den Eltern des Bräutigams namens Pangoli gegeben. Das ist ein Zeichen, dass sie legal eine Familie oder Verwandte geworden sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus Südsumatra. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Ombai Akas. Gute Unterhaltung.
Kamu lah, mau memang.
Liebe Musikfreunde, das war Ombai Akas, das von Faisal Java und Sariwijaya gesungen wurde. Ein Teil von der Lyrik dieses Liedes, die in Kumering-Sprache geschrieben wurden, ist ein Gedicht. Diese Lyrik beschreibt jemanden, der seiner Geliebte schmeichelt. Das Lied Ombai Akas wird man allein oder im Duett singen. Wir präsentieren Ihnen das folgende Lied aus Sumatra mit dem Titel Cuk Ma Ilang. Das Lied Cuk Ma Ilang hat viele Versionen. Das Thema in diesem Lied handelt um die Liebe von Jugendlichen, wie das gebrochene Herz, das Treffen mit dem Geliebten und Sehnsuchtgefühl. In verschiedenen Versionen stehen viele Gedichte in dem Lied Cuk Ma Ilang. Das Gedicht wird länger sein, wenn es immer mehrere Leute gibt, die zusammen singen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun Cuk Ma Ilang, das von Ruslan Kamaluddin gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Jaga batu, mano cinta.
Liebe Hörerfreunde, viele Lieder aus Südsumatra werden in fröhlicher Nuance gesungen. Es gibt aber viele andere Lieder, die tiefe Bedeutung wie Jengan Hara und Tirut haben. Das Lied Jengan Hara bedeutet nicht gesieden. Es handelt um den Ratschlag für den Jugendlichen, vor allem für die gerade heiraten. Der Ratschlag des Lieds, nach sollte man viel Geld dafür ausgeben, nur um die Luxus-Hochzeitsfeier zu veranstalten. Inzwischen Dirut ist der Name von einem kleinen Kind, das von seinem Vater auswandert. Dirut sehnt sich nach seinem Vater sehr. Der Vater ist aber schon gestorben. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unser Programm Musikregenbogen hören Sie nun Jengan Hara, das von Icha Siskal Haji gesungen wird. Bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI-Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI-Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI-Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.